Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ist mir eine große Freude. Ich fühle mich wie zu Hause. Ich habe vor vielen Jahren hier regelmäßig Jüngerschaftsschulen besucht in Rüstzeiten und es ist ein Stück wie nach Hause kommen, hier nach Annaberg zu kommen. Bevor ich mein Gebet anfange, bitte ich euch mal kurz an eine Situation zu denken, die euch gerade so beschäftigt. Was euch gerade so oben aufliegt, vielleicht in einer Familie, in einer Beziehung oder in einer Gemeinde mit deinen Geschwistern. Denk da kurz dran, was kann was Schönes, kann was Negatives sein, was dich vielleicht belastet und überleg so ganz kurz mit einem Satz vielleicht, wie siehst du die Situation? Wie siehst du das? Herr Jesus, du kennst jeden Einzelnen, der hier ist. Du kennst jeden Einzelnen, der das live mit anschaut oder später reinklingt. Und du siehst, was uns bewegt. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns heute die Augen öffnest, dass wir unsere Situation mit deinen Augen sehen können. Mit dem, was du vorhast damit. Jesus, ich bete, dass du die Zeit jetzt segnest, dass du durch deinen Geist in jedes Herz hineinredest. Amen. Ihr könnt mal die Bibeln aufschlagen. Ich hoffe, ihr habt Bibeln. Ich hoffe, ihr geht nicht ohne Bibel aus dem Haus. Grundsätzlich nicht. Nicht nur zum Lobpreisabend. Und wir lesen gemeinsam 5. Mose 34, 1 bis 4. Falls jemand wirklich vergessen hat, ich habe es auch mitgebracht, aber schaut in eure eigene Bibel. 5. Mose 34, 1 bis 4. Und Mose stieg aus den Steppen Moabs auf den Berg Nebo, den Gipfel des Gebirges Pisgah, gegenüber Jericho. Und der Herr zeigte ihm das ganze Land, Gilead bis nach Dan, das ganze Naphtali und das Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis an das Meer im Westen und das Südland und die Gegend am Jordan, die Ebene von Jericho, der Palmstadt, bis nach Zoar. Und der Herr sprach zu ihm, dies ist das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe, ich will es deinen Nachkommen geben. Könnt ihr in eurer Bibel, das geht nur mit einer echten Bibel, nicht mit dem Handy, mal ganz nach hinten schlagen. Da seht ihr so in den letzten Seiten Karten. Und eine der ersten oder zweiten Karten ist die Karte der Stämme Israels. In den meisten Bibeln ist das drin. Ich habe sie auch mal mitgebracht, die Karte. Mose steht auf dem Berg Nebo und er sieht ungefähr das Bild. Vielleicht nicht so schön bunt, aber er sieht deutlich, wo jeder einzelne Stamm liegt. Und es gibt ihn heute noch, ist in Jordanien den Berg mit so einem Felsvorsprung. Und wenn du da drauf stehst, siehst du unter dir Jericho und dann über Jericho hinaus Israel, also fast das ganze Gebiet von Israel. Und Mose steht da und guckt sich das Bild an und dann sieht er das, was wir hier im Vers 2 lesen. Das ganze Land Gilead bis nach Dan und ganze Naphtali und das Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis an das Meer im Westen. Und wenn du jetzt aber um den Bibeltext herumliest, ein bisschen vorneweg ein Kapitel oder ein Kapitel nachher, wirst du merken, dass Moses Blick gar nicht die aktuelle Tatsache widerspiegeln kann. Weil er sieht zwar Israel, aber die Stämme, die er sieht, von dem ist noch kein einziger Hebräer in dem Land, in das Land eingezogen. Die liegen noch alle schön geordnet in ihren Zelten hinter ihm in der Ebene von Moab. Und vor ihm das Land ist noch voller Hethiter, Girgashiter, Amoriter, Kanaaniter, Persiter, Heviter und Jebusiter. Die Feinde, die, wo er das Versprechen hat, er wird die vertreiben. Aber Mose, der scheint keinen einzigen von seinen Feinden zu sehen. Denn er sieht auf dem Versprechen, was Gott ihm gegeben hat, was Gott schon Abraham gegeben hat. Im 1. Mose 13, 14 können wir das an einer Stelle nachlesen. Steht auch an verschiedenen Stellen, aber ich lese es mal als 1. Mose 13. Als nun Lot sich von Abram getrennt hatte, sprach der Herr zu Abram: Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir geben und dein Nachkommen ewiglich. Und das Versprechen ist für Moses so real, dass er jetzt schon die Stämme wie in dem Land sieht, weil er vertraut darauf, dass Gott seine Zusage einhalten wird. Und ich möchte über ein Geschenk reden, was Gott seinen Kindern gegeben hat. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, Dinge zu sehen, die andere Menschen nicht sehen können. Mit unseren Augen sehen wir ja zuerst nur das, was sichtbar ist. Und trotzdem wissen wir, es gibt noch mehr. Also so ein schöner Lobpreisabend wäre ohne Strom nicht möglich, zumindest nicht mit Live-Übertragung. Und wir sehen den nicht. Und gerade zu Corona-Zeiten wird uns das bewusst, da ist was in der Luft, was wir nicht sehen und was unser ganzes Leben mit einem Schlag verändern kann. Und in der Bibel gibt es immer wieder Geschichten von Menschen, die neben denen, was sie mit natürlichen Augen sehen, noch was anderes sehen. Die sehen in ihrer Situation ein Versprechen, was Gott ihnen gegeben hat. Und weil sie auf das Versprechen sehen und daran festhalten, da verändert sich nicht nur ihre Sicht auf die Dinge, die um sie herum sind, sondern es verändert sich sogar ihre Realität. Ich denke an David. Der sieht nicht nur einen Riesen, der unmöglich vom Kind zu besiegen ist, sondern er sieht Gottes Hand, die bei ihm ist und für ihn kämpfen wird. Ich denke an Elisa. Der sieht nicht nur, dass seine Stadt von Feinden umzingelt ist, sondern der sieht die Berge voll mit feurigen Rossen und Wagen, die Gott gesandt hat, um ihm zu helfen. Und ich denke an die Jünger Jesus, als sie mit Jesus im Tempel waren, sehen sie zuerst das, was vor Augen ist. Und sagen, wow, sieht das schön aus, tolles Haus hier. Und Jesus sieht mehr, Jesus sieht die Zukunft und sie sagt, das wird hier bald nichts mehr, kein Stein mehr auf dem anderen stehen. Und ein bisschen später, als die Jünger so gelernt haben, wie das funktioniert, gehen sie wieder zum Tempel und da geht Petrus und Johannes zum Tempel und auf einmal sehen sie da jemand sitzen, der gelähmt ist und unheilbar krank. Und sie sehen nicht nur die Situation des Kranken, sondern sie sehen auf einmal Jesus' Hand, die in der Lage ist, seine Kraft den Gelähmten zu heilen. All die Geschichten haben etwas gemeinsam. Menschen, die in ihrer Situation auf ein Versprechen von Gott schauen. Und die Bibel ist voll solcher Versprechen. Ich bin sicher, ihr könnt euch vielleicht an das eine oder andere für euch erinnern. Vielleicht habt ihr mal einen Vers bekommen, der ist euch wichtig geworden. Oder ihr habt gebetet und einen Eindruck, ein Bild gehabt und das begleitet euch. Das größte, wichtigste Versprechen der Bibel ist, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist. Das kennt ihr, daran haltet ihr euch fest. Aber die Bibel sagt, dort, wo wir das klar gemacht haben, gibt es noch ganz viele andere Versprechen für jeden Lebensbereich. Ein Buch voller Versprechen für dein Leben. In 2. Korinther 1, Vers 20, 19 und 20 steht, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch gepredigt worden ist, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn auf alle Gottesverheißungen in ihm ist das Ja, darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. Jedes Versprechen, das du in der Bibel findest, kannst du für dich annehmen. Es ist Gottes Versprechen über dein Leben. Doch neben dem Versprechen Gottes gibt es noch eine zweite Wahrheit. Und das ist all das, was wir aktuell um uns herum sehen und was wir erleben. Das ist die Realität, in der wir leben. Und leider entspricht nicht immer die Realität dem, was wir in der Bibel lesen. Leider redet Gott nicht immer so klar, wie du dir das wünschst. Leider erlebe ich noch nicht immer, dass Gott jeden Kranken heilt, für den ich bete. Und leider erleben wir auch nicht, dass jeden Tag Neubekehrte in unsere Gemeinden strömen, so wie es die Apostelgeschichte versprochen hat. Und diese Realität ist wichtig zu sehen und ernst zu nehmen. Weil wenn wir das nicht machen, werden wir merken, die Realität hat eine Kraft. Die hat so viel Kraft, dass sie Stück für Stück unseren Glauben verändern kann. Bis wir irgendwann der Realität mehr glauben als Gottes Versprechen. Und wir sehen das in der Bibel auch immer wieder, die Gegenüberstellung. Und leider sind das sehr wenige, die Gottes Versprechen glauben und ganz viele, die die Realität sehen. Ein ganzes Volk Israel sieht einen Riesen, einen Krieger, der von Kind auf kämpfen gelehrt hat. Und es ist nicht möglich, dem in Einzelkampf zu besiegen. Das ist die Realität. Nur ein David sieht über der Realität noch ein Versprechen Gottes. Oder nachdem Israel durch die Wüste gezogen ist, sieht das ganze Volk die Feinde, vor denen sie Angst haben, die Riesen, wie sie beschrieben worden sind. Nur zwei Personen, Kaleb und Josua, haben die Riesen mit eigenen Augen gesehen und trotzdem glauben sie dem Versprechen Gottes. Und wenn du lernen willst, so wie Mose, auf dem Berg zu stehen und über der Situation Gottes Versprechen zu sehen, ist es wichtig, wie du mit der Realität, in der du lebst, umgehst. Und ich erlebe bei uns Christen immer wieder zwei Standardlösungen, wie wir mit der Realität umgehen. Was wir machen, wenn wir erleben, dass das, was ich erlebe und was in der Bibel steht, nicht zusammenpasst. Das erste ist, wir interpretieren die Bibel um. Also wir versuchen zu erklären, warum das nicht so ist. Vielleicht gibt es das heute nicht mehr. Oder vielleicht meint Gott jemand anders damit. Oder vielleicht hat das aufgehört nach der Apostelgeschichte. Und wir versuchen das zu erklären, warum das so ist. Oder wir ignorieren einfach, dass unser Leben anders ist, als wir es lesen. Wir lesen einfach weiter im Text. Wir lesen von Gottes Gaben, ohne sie zu praktizieren. Oder wir hören immer wieder den Missionsbefehl, aber im Alltag erzählt mir überhaupt niemand von Jesus weiter. Oder wir reden von Jesus, der frei macht, ohne das wirklich erlebt zu haben in unserem Leben. Und ich kann beide Wege verstehen. Beide Wege sind eigentlich entstehen aus einer Not heraus, dass wir Bibel lesen und mit den Unterschieden erleben. Und beide Wege sind eine Schutzreaktion, um weiter glauben zu können. Aber leider führen uns beide Wege auch immer weiter davon weg, dass wir Gottes Versprechen, die Erfüllung von Gottes Versprechen in unserem Leben erleben. Im Hebräer 11, Vers 1 steht, es ist der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das bedeutet weder die Bibel neu auszulegen und zu erklären, warum man es nicht sieht, noch bedeutet es, die Sachen zu ignorieren, die nicht so sind, wie es in der Bibel steht. Wenn du hoffst und nicht zweifelst an dem, was du nicht siehst, bedeutet das, dass du dir erstmal bewusst machen musst, was du nicht siehst. Was sind die Dinge in deinem Leben, die noch nicht so sind, wie sie in der Bibel stehen? Welche Versprechen haben sich noch nicht erfüllt in deinem Leben? Und das ist meine erste Hausaufgabe für euch. Macht euch vielleicht zu Hause mal eine Liste und denkt darüber nach. Welche Versprechen hat Gott in mein Leben gegeben? Oder was lese ich in der Bibel, das nicht so ist in meiner Realität? Was anders ist, was ich mir anders wünschen würde? Für was habe ich vielleicht schon lange gebetet und es ist noch nicht in Erfüllung getreten? Vielleicht hältst du daran fest, dass Gott dein Gebet erhört, aber du erlebst das gerade nicht. Du fühlst es gerade überhaupt nicht. Vielleicht betest du dafür, dass du Gott dich benutzt, dass deine Familie zum Glauben kommt. Und da gibt es Personen, für die du schon Jahre betest und es scheint sich nicht zu ändern. Schreib dir auf, was ist die Realität, in der du lebst? Und mach dir bewusst, an welchen Punkten Gottes Versprechen noch nicht in Erfüllung gegangen ist. Aber wir bleiben nicht an dem Punkt stehen, sondern wir gehen weiter. Dann als zweites schreibt dazu nochmal ganz groß Gottes Versprechen, Gottes Verheißung. Was hat er dir dazu gesagt? Vielleicht erlebst du Streit und Unfrieden in deiner Familie. In Lukas 10, Vers 5 hat Gott versprochen, dass wir seinen Frieden weitergeben können. An fremde Häuser, aber genauso natürlich an uns selber. Dass Gott dich zum Kind des Friedens berufen hat. Schreib dir das dazu und sag: Gott, wenn du mich dazu berufen hast, dann will ich das erleben. Vielleicht erlebst du immer wieder, dass du von Sorgen gefangen genommen wirst. Dass du immer wieder nachdenkst und grübelst, wie geht alles weiter? Psalm 4, Vers 9 steht: Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Halt dich an sowas fest und sag: Gott, ich erlebe das nicht, aber du hast es versprochen. Oder wenn du dich am Punkt bist, wo du vielleicht fragst: Was soll ich überhaupt, in welche Richtung soll mein Leben gehen? Wie geht's weiter? Macht das alles überhaupt Sinn? Dann sag ich dir: Das ganze Buch ist voller Versprechen, voller Zusagen, was für einen Sinn dein Leben macht. Einer der größten ist: Du sollst ein Segen sein. Du sollst ein Segen sein für jeden Menschen um dich rum. Es ist wichtig, wenn du erleben willst, wie Gottes Versprechen Realität in dein Leben wird, dass du zuerst die Realität siehst, wo es nicht so ist. Und danach sein Versprechen wieder ganz neu über deinem Leben stellst, über die Situation stellst, dafür eintrittst, dafür betest. Egal wie die Situation in deiner Familie oder in deinem Gebetskreis ist, in deiner Gemeinde, Gottes Versprechen hat nie seine Gültigkeit verloren darüber. Also nochmal zum Mitschreiben. Gott gibt ein Versprechen. Du glaubst daran, du glaubst, dass es wahr ist. Aber du bist in einer Situation, wo sich das Versprechen noch nicht erfüllt hat. Dann mach dir das bewusst, denk drüber nach und schreib ganz bewusst nochmal das Versprechen auf. Und dann hör nicht auf, dafür zu beten. Dafür zu beten, dass deine Realität dem Versprechen Gottes gleich wird. Ich möchte euch zur Ermutigung dazu ein Zeugnis aus meinem eigenen Leben erzählen und von unserer Arbeit in Dresden. Ich habe mit 16 Jahren den Ruf bekommen, Missionar zu werden. Ich war in einer jungen Gemeindestunde und da war eine Missionarin und das hat mir einen Satz gesprochen. Und danach bin ich zu ihr gegangen und habe gesagt: Hey, ich will Missionar werden. Und sie sagt: Das ist gut, aber du brauchst einen Beruf. Habe ich gesagt: Na, was macht man so als Missionar? Und sie hat zu mir gesagt: Wer Krankenpfleger, das braucht man auf der ganzen Welt. Deswegen bin ich nach Dresden gegangen, habe eine Krankenpflegeausbildung gemacht. Und in der Zeit in Dresden bin ich hier nach Annaberg gekommen zur Jüngerschaftsschule. Und in dem Jahr Jüngerschaft hat Gott den Beruf, die Berufung bestätigt. Aber hat dazu gesagt: Du sollst Missionar sein, aber nicht irgendwo in der Welt, sondern in deinem eigenen Land. Ich will dich senden, dass du Missionar bist in Deutschland. Und so hat mir Gott eine Sehnsucht nach Veränderung für mein Land gegeben, aber gleichzeitig für meine Kirche. Ich habe gleichzeitig den Ruf erlebt in meine Kirche, in die Landeskirche hinein. Und da habe ich angefangen, dafür zu beten. Habe gesagt: Gott, ich bete, dass sich in meiner Kirche was verändert. Und ich habe das Jesaja-Buch hoch und runter gelesen und hoch und runter gebetet. Und ich habe mir angeguckt, was widerspricht dem, was die Bibel sagt. Da kann man ganz schön viel finden in der Landeskirche. Auch in anderen Kirchen. Aber ich habe Gott das hingehalten und habe gesagt: Du hast gesagt, dass du dort, wo eine geistliche Dürre ist, dass du Ströme des Wassers fließen lassen willst. Dort, wo eine Wüste ist, willst du einen Garten machen. Dort, wo Gärten sind, willst du einen Wald entstehen lassen. Du willst deinen Geist ausgießen über Deutschland. Und du willst deinen Geist ausgießen über die Kirche in Deutschland. Und dazu zählt auch meine Kirche. Und als ich das angefangen habe mit Beten, dass Gott mich gebraucht, Missionar in meinem Land zu sein, in meiner Kirche was zu verändern, sah meine Realität vollkommen anders aus. Ich war kein Missionar. Es war unmöglich, dass ich predige in der Kirche, weil ich keine Theologie studiert habe. Es war schon von der Theorie nicht möglich, dass ich irgendwie angestellt wäre, weil dazu muss man kann man nur Diakon, Kantor oder Pfarrer sein. Und es gab auch nicht mal einen Gottesdienst, der mir irgendwie annähernd gefallen hätte. Und ich habe die Realität Gott hingehalten, habe gesagt: Gott, so sieht das aus. Doch du hast mir das Versprechen gegeben, dein Wort ist voller Versprechen, dass du was verändern willst. Und da habe ich angefangen, Tag für Tag zu beten. Und es ist ein Jahr vorbeigegangen und es sind 2 Jahre vorbeigegangen. Und es sind 5 Jahre vorbeigegangen. Und jeden Tag habe ich zu Gott gesagt, Gott, so sieht's aus, aber das hast du versprochen. Und ich bete und ich warte darauf, dass du dein Versprechen erfüllst in meiner Situation. Und irgendwann, nach vielleicht 5, 6 Jahren, haben sich langsam Türen aufgetan. Wir haben zuerst mit Madalena zusammen eine junge Gemeinde angefangen. Und einige Zeit später hat mich das Diakonissenkrankenhaus, wo ich arbeite, haben die mich nach Moritzburg geschickt, damit ich eine Diakonausbildung mache. Und ich bin da hingegangen und nach 2 Jahren hatte ich die Predigterlaubnis und bin zum Predikanten berufen worden. Und ich dachte, krass Gott, ich habe da vor so vielen Jahren angefangen dafür zu beten. Auf einmal habe ich eine wirkliche Erlaubnis in meiner Kirche zu predigen. Wie krass. Und ich habe weiter gebetet. Und nach einiger Zeit hat Gott unserem Pfarrer in der St. Pauli-Gemeinde und uns als Familie gemeinsam aufs Herz gelegt, eine internationale Arbeit anzufangen. So haben wir Lobpreisgottesdienste begonnen. Ohne Liturgie. Nichts gegen Liturgie, aber ich wollte einen modernen Gottesdienst mit einer schönen Lichttechnik, mit einer schönen Band und wo mir Leute erreichen, die sonst vorneweg nie in die Kirche gegangen sind. Eine internationale Gemeinde. Mit englischer Sprache, mit englischer Übersetzung, mit spanischer Übersetzung und auf Deutsch. Und wir erleben, wie Menschen dazukommen, die einfach vorneweg noch nie Jesus begegnet sind. Alle Welt diskutiert darüber, dass Leute rausgehen aus der Kirche, dass immer wieder weniger Christen werden, immer mehr Leute austreten. Und wir erleben das, dass Menschen zu uns kommen und sagen, wir wollen uns taufen lassen. Ich habe euch mal 2, 3 Fotos mitgebracht, das ist unser internationales Lobpreisteam aus Argentinien, Malaysia, Spanien und 3 Deutsche. kannst du einfach, die Fotos können einfach durchklicken. Das ist unser spanischer Hauskreis. Einmal im spanischen Hauskreis, am englischen Hauskreis. Ja, einfach, kannst einfach weiter durchklicken. Genau. Jetzt bin ich jünger. Und wir übersetzen jeden Gottesdienst. Und wir haben so oft das Herz bekommen, dass Menschen, die sonst keinen Anschluss finden in Deutschland, gerade haben viele Latinos, gerade ganz viele aus Venezuela. Wir haben eine Arbeit angefangen in Venezuela, die kommen aus Flüchtlinge hierher nach Dresden, weil ihr habt vielleicht die Situation in Venezuela gehört, dass da Bürgerkrieg ist seit vielen Jahren und Dresden ist so, dass wo alle Venezolaner erstmal hinkommen. Und wir können uns um die Leute kümmern. Wir laden die ein zu unseren Hauskreisen. Die beiden kommen jetzt gerade aus Kolumbien, aber ist ein Beispiel für die Latinos. Genau, kannst weitermachen. Und nachdem ich es gesehen habe, wie sich in meiner Gemeinde Stück für Stück Gott Türen öffnet, habe ich immer mehr mit Steiger zusammengearbeitet. Ihr kennt David Pierce, viele von euch kennen David Pierce. Das ist die Missionsorganisation, internationale Mission von David Pierce. Und als vor 2 Jahren der Europaleiter auf mich zugekommen hat, gesagt, Tobi, kannst du dir vorstellen, mit Natalia zusammen ein Steiger-Team in Dresden zu gründen? Und wir haben uns das überlegt und haben gesagt, das ist eigentlich so die Vision, die ich mit der Kirche, wo sich ganz viel überschneidet, weil für mich ist eine Kirche immer eine evangelistische Kirche. Und ich, dort, wo wir Mission unabhängig von Kirche machen, ich finde, das gehört einfach zusammen. Und da habe ich gesagt, ja, mache ich. Und seitdem machen wir zum Beispiel das Stadtfest von Dresden. Dieses Jahr ist ausgefallen. Seit 5, 6 Jahren, schon bevor ich mir dazu kam, hat Steiger eine der größten Bühnen auf dem Stadtfest. Es gibt 6 oder 7 große Bühnen. Und auf einer von der Bühne wird auf dem Dresdner Stadtfest mit mehreren 10.000 Teilnehmern jedes Jahr 3 Tage lang Jesus verkündigt, Evangelium gepredigt. Und wir waren jedes Jahr wieder eingeladen von den Organisatoren von dem Stadtfest. Könnt ihr wieder eure Bühne dorthin stellen? Wo ich sage, das ist ein Wunder, dass sowas in Dresden passiert. Wir haben nie irgendein negatives Feedback gekriegt. Es ist einmal eine Mail gekommen, also die Stadt ist angeschrieben worden mit einer E-Mail, zu sagen, das kann doch nicht sein, dass da Jesus gepredigt wird. Und die Stadt hat die Mail an uns weitergeleitet, hat gesagt, macht damit, was ihr wollt. Wir finden es gut, dass ihr da seid. Ich sage, in Deutschland im Jahr 2019, 20 ist ausgefallen, aber nächstes Jahr, so Gott will, und wir leben wieder. Nachdem ich 17 Jahre gebetet habe, habe ich die Hauptverantwortung in der Landeskirche für eine moderne internationale Gemeinde. Und ich bin offiziell Missionar für Deutschland. Gott hat sich zu jedem seiner Versprechen gestellt. Ich sehe noch lange nicht alles, für das ich bete. Das ist nur ein kleiner Teil. Aber ich habe auch noch lange nicht aufgehört mit Beten. Und ich habe euch das nur als Beispiel erzählt, weil eigentlich soll es mir nicht so sehr heute um mich gehen, sondern darum, was Gott mit dir tun will. Was ist deine Aufgabe? Gott hat Versprechen in dein Leben hineingelegt. Aufgaben und Versprechen. Und eins davon ist, dass dort, wo du bist, sich Gottes Königreich auf jeden Fall ausbreiten wird. Und Gott wünscht sich Kinder, die nicht aufhören, dafür zu beten, die nicht aufhören, das Gott hinzuhalten und sagen, Gott, es ist noch nicht so, ich möchte, dass dein Wille in meinem Reich, in meinem Leben passiert, dass dein Reich in mein Leben kommt. Kinder, die erleben, wie sich ihr Umfeld verändert, einfach weil sie an Gottes Versprechen festhalten. In deiner Familie, auf deiner Arbeit, in deiner Gemeinde. Ich habe euch am Anfang dazu eingeladen, eine Situation zu denken, die euch gerade beschäftigt. Und ich lade euch dazu ein, wenn ihr das wieder gefragt werdet, was geht dir gerade im Kopf rum und wie geht es dir damit, wie siehst du das? Dass du dich neben Mose auf den Berg stellst und über ein Land schaust, das vielleicht noch voller Feinde ist, voller Schwierigkeiten, voller Hindernisse und voller Unglaube. Doch dass du antwortest, ich sehe das ganze Land, Gilead bis nach Dan, das ganze Naphtali und das Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis an das Meer im Westen. Ich sehe über meiner Situation ein Versprechen, was Gott mir gegeben hat. Amen. Wir werden weiter ein bisschen die Musik anhören und ich lade euch ein, darüber nachzudenken und ich werde kurz für euch beten. Jesus, du hast uns dein Wort gegeben. Du hast ein Buch geschrieben, voller Zusagen und Versprechen über unser Leben. Jesus, vergib uns, wo wir in unserer Situation oft nur das Schöne sehen oder das Schwierige, das Gute oder das Negative. Aber wo wir verlernt haben, über jeder Situation dein Versprechen zu sehen. Vergib mir, wo wir aufgehört haben, für Dinge zu beten, weil sie so lange nicht in Erfüllung gegangen sind. Vergib uns, wo wir angefangen haben, dein Wort umzuinterpretieren, weil unser Leben anders ist, als wir lesen. Jesus, vergib uns dort, wo wir einfach weitergelesen haben, ohne drüber nachzudenken, dass es noch nicht so ist, wie es in deinem Wort steht. Herr Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du deine Versprechen neu über die Situationen stellst, die uns beschäftigen. Jeden Einzelnen hier in dem Raum, jeden Einzelnen, der einen Livestream sieht. Jesus, du hast schon unser Gebet gehört. Ich will das zusagen, Gott hat dein Gebet gehört. Jesus. spät Heilung aus für deine Familie. Du hast Gottes Versprechen, du wirst ein Kind des Friedens sein, du bist ein Kind des Friedens. Und dort, wo du Streit erlebst, in Jesu Namen bete ich, dass Frieden sein soll, weil Jesus dich benutzt, um Frieden in deine Situation hineinzutragen. Und dort, wo du gerade Zerbruch erlebst, bete ich in Jesu Namen, dass du Heilung erleben sollst. Bet, dass du sehen sollst, wie um dich herum Gottes Königreich wächst, Gottes Reich größer wird. Gott hat dir zugesagt, dass sein Angesicht leuchtet über dir. Danke dir, Jesus, für deine Versprechen. Danke, dass du treu bist. Selbst dort, wo wir untreu sind. In Jesu Namen. Amen.